Reisen.
In der Domradio Reisen sind wir heute unterwegs in Frankreich, denn da im Norden der Normandie, da findet gerade ein ganz besonderes Naturschauspiel statt. Da blühen nämlich gerade 10 Millionen Apfelbäume. Ja, und da kann man sich vorstellen, wenn die in voller Blüte stehen, dann ist das ein Fest für die Sinne. Ob die Apfelbäume nun auf malerischen Obstwiesen neben typisch normannischen Fachwerkbauernhofen erblühen oder aber in langen Reihen auf Plantagen, es sieht einfach immer zauberhaft aus. Dabei sehen die weiß- bis zart rosafarbenen Blüten nicht nur wunderschön aus, sie verströmen auch einen ziemlich intensiven Duft. Und dieser Duft, der gibt schon mal einen Vorgeschmack, Vorduft auf die vielen kulinarischen Köstlichkeiten, die sich in der Normandie rund um den Apfel drehen. Vom klassischen Apfelsaft über den spritzigen Apfelwein Cidre bis hin zum Apfelschnaps Calvados. Und deshalb dreht sich heute bei uns im Domradio alles um den Apfel. Wir besuchen eine blühende Apfelplantage, wir quartieren uns in einem privat geführten Gästehaus in einer Chambre d'hôte ein und wir lassen uns von Besitzerin Anne Beaumont mit normannischen Spezialitäten verwöhnen. Und natürlich stellen wir Ihnen auch ein paar Sehenswürdigkeiten in der Region vor, die nicht nur zur Apfelblütenzeit im Mai locken. Ich freue mich, dass Sie mitreisen und mein Name ist Heike Sikoni. Wir sind heute in Domradio Reisen unterwegs in der Normandie im Nordwesten unseres Nachbarlandes Frankreich. Und die Normandie ist ein Apfelland. Um die 10 Millionen Apfelbäume stehen hier und da ist es natürlich besonders schön im Frühjahr, wenn all diese Apfelbäume anfangen zu blühen. Normalerweise ist das so Ende April, Anfang Mai. In diesem Jahr 2016 hat der kühle März die Blüte erstmal noch ein bisschen ausgebremst, aber jetzt ist es soweit. Meine Kollegin Hilde Regeniter, die hat die Apfelplantage Pressoir d'Hort besucht, zu Deutsch die Goldene Presse, ca. 40 Kilometer südöstlich der normannischen Hauptstadt Rouen gelegen.
Schaut euch diesen Obstgarten an, der jetzt ganz im Glanz der Natur erstrahlt. Und riecht mal, was uns da für süße Düfte in die Nase steigen.
Düfte, die die unzähligen zarten Apfelblüten verströmen. Kein Wunder, dass Margot ins Schwärmen gerät. Mit der Tochter des normannischen Apfelproduzenten Eric Doré stehen wir zwischen blühenden Bäumen.
Unsere Plantage in voller Blüte, für uns die schönste Zeit im Jahr. Die Baumreihen liegen wie unter einer luftigen weißen Decke. Dass sich auch ein zartes Rosa ins Weiß mischt, das liegt an den rosafarbenen Knospen. Wir stehen hier in einem Blütenwald und der führt uns auch den Lauf der Natur vor Augen.
Denn alle Jahre wieder erblühen die Apfelbäume im Frühjahr, tragen dann rote und gelbe Früchte und werden im Herbst abgeerntet. Aber so weit ist es jetzt noch lange nicht.
Die Blüte beginnt Anfang Mai. Zuerst bilden sich an den Ästen und Zweigen kleine Knospen. Diese Knospen sind rosa bis fuchsiafarben. Sie wachsen heran und öffnen sich schließlich. Und dann sind sie da, diese wunderschönen Apfelblüten in ganz, ganz blassem Rosa und Weiß.
Wenn 19.000 Apfelbäume in Blüte stehen, ist das schlicht ein ergreifendes Erlebnis für die Sinne. Genau so viele Bäume gibt es nämlich neben dem alten Bauernhof, den Margots Vater Eric in der Normandie bewirtschaftet.
Die Apfelblüte ist auch eine Zeit der Wachsamkeit. Wir müssen jetzt sehr achtsam sein, schauen, dass die Bäume keine Krankheiten bekommen, dass keine Insekten Blüten und Blätter schädigen. Dafür spritzen wir kein Gift, sondern wir arbeiten sozusagen mit der Natur zusammen.
So stellen sie zum Beispiel Fallen für die Larven auf, damit diese nicht später als Schmetterlinge ihre Eier in die Äpfel ablegen und diese madig machen können.
Und wir schicken Marienkäfer auf Insektenjagd. Sie helfen uns gegen Schädlinge. Genauso wie die Bienen uns helfen, indem sie die Blüten bestäuben. Für unseren Apfelanbau ist es also sehr wichtig, ein ausgeklügeltes, natürliches Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.
Das ist das ganze Jahr über so, aber ganz besonders jetzt im Frühling und Sommer, erklärt Margot. Übrigens wachsen hier 15 verschiedene Apfelsorten. Besonders schön die Delice Rouge, deren Früchte auch von innen rot sind und aus denen später der Cidre Rosé gemacht wird. Auch ihre Blüten tendieren stärker zum Rosa als die der anderen.
Für uns ist es wirklich l'aboutissement
Diese volle Blüte ist wirklich eine Freude für uns. Und gleichzeitig markiert sie auch den Beginn unserer Arbeit. Denn viele Blüten bedeuten viele Äpfel. Außerdem sind wir auch richtig stolz auf die Blüten. Sie beweisen ja, dass wir uns gut um unsere Bäume gekümmert haben.
Bis sich die Blüten langsam in Früchte verwandeln und schließlich heranreifen, bis dann ab September 3 Monate lang die Zeichen auf Ernte stehen, bis dahin ist es noch eine ganze Weile. Bis dahin genießen Margot und Eric Doré und ihre 3 Angestellten erst einmal noch den Anblick der Apfelblüten und laden dazu auch Besucher ein.
Jeder kann hierher kommen und zwischen den blühenden Bäumen umherspazieren und einfach mal die Seele baumeln lassen. So ein Blütenwald, der erfüllt doch jeden mit einem Gefühl von Glück.
Ja, Glücksgefühle, wer wünscht sich die nicht? Und weil Glück ja auch über den Magen geht, stellen wir Ihnen gleich ein paar kulinarische Spezialitäten der Region vor. Gleich als nächstes hier in Domradio Reisen. Essen wie Gott in Frankreich, das sagen wir immer so, weil ja die französische Küche als besonders fein und erlesen gilt, raffiniert und auch erfinderisch. Und in Domradio Reisen, da sind wir ja heute in der Normandie unterwegs. Und meine Kollegin Hilde Regenitter, die war jetzt zur Apfelblütenzeit da. Hilde, kann man das sagen? Essen wie Gott in der Normandie?
Also absolut, finde ich. Wir haben bei unserem kleinen Normandie-Trip sehr, sehr gut gegessen. Allerdings muss man schon sagen, das Ganze kommt hier ein bisschen deftiger daher. Mit einem Hauch von nichts ist es absolut nicht getan. Das hat mir auch Anne Bourbeau bestätigt. Das ist die Pariserin, von der wir hier auch gleich noch ein bisschen hören werden. Und die hat sich nämlich ein Haus im Pays d'Auge gekauft. Also neben Calvados und Eure, das kann ich ganz schwer aussprechen. Nur.
Ich bin froh, Eure dass du es geschrieben. Sagen musst.
Richtig. Das ist jedenfalls eine der 3 Regionen der Normandie. Anne hat das Haus im Pays d'Auge und da hat sie sich auch in die Geheimnisse der normannischen Kochkunst vertieft.
Natürlich gibt es eine echte normannische Küche. In der Normandie wird zum Beispiel viel mit Cidre gekocht. Ich mache oft Hähnchen oder Pute in Cidre und dazu alle möglichen Gemüsesorten, die ebenfalls in Cidre geschmort sind. Kohl, Karotten oder Porree. Das sind ganz einfache Gerichte, bodenständig, aber gut.
Gemüse und Geflügel in Cidre geschmort, das klingt ja schon mal sehr, sehr lecker. Aber kommt nicht auch der berühmt-berüchtigte Camembert aus der Normandie?
Das hast du sehr schön gesagt jetzt. Auf jeden Fall stimmt das. Der kommt in der Tat aus der Normandie und zwar aus dem gleichnamigen kleinen Ort. Und er bildet zusammen mit 2 anderen Weichkäsesorten die sogenannte Trilogie Normande, die sogenannte normannische Käsetrilogie. Irgendwie schön, ne?
Ja.
Die beiden anderen, die heißen Pont-l'Évêque und Livarot. Die sind auch jeweils nach ihrem Herkunftsort benannt, auch mit ziemlich hohem Fettgehalt. Und jeder einzelne von denen, der schmilzt nur so dahin auf der Zunge. Délicieux, wie die Franzosen sagen würden. Genau übrigens wie noch eine ganze Reihe anderer Käsespezialitäten aus der Normandie. Ich nenne jetzt mal stellvertretend noch den Neuchâtel, der ach wie süß in Herzform daherkommt.
Oh, und ich bin ja wirklich auch große Käseliebhaberin, deshalb weiß ich, so richtig leicht ist das alles nicht.
Nee, das kann man wohl sagen. Hören wir doch dazu nochmal an Bourbeau.
Puis on a également des choses qui ne sont pas formidables pour la ligne.
Dann gibt es eine ganze Reihe von Speisen, die nicht gerade gut für die Figur sind, aber sehr, sehr lecker. Zum Beispiel kleine derbe Würste, die in Calvados flambiert werden. Definitiv nichts für Magersüchtige.
Ja, jetzt haben wir schon Käse und Würste, aber wie sieht's denn eigentlich aus mit Fisch und Meeresfrüchten? Die Normandie hat ja auch gar nicht mal so eine kurze Küste.
Stimmt, die Küste, die ist ziemlich lang. Die endet dann im Süden am berühmten Mont Saint-Michel, direkt an der Grenze zur Bretagne. Aber wer gedacht hat, Fisch und Meeresfrüchte, die kommen hier figurschonend daher. Pustekuchen.
Was Meeresfrüchte anbelangt, Miesmuscheln in Cidre oder Weißwein gekocht mit feinen Kräutern. Die essen die Leute hier auch gerne und oft. Genauso Miesmuscheln mit Sahne. Die Normannen kochen sehr viel mit Sahne und Crème fraîche. Deshalb ist es auch wirklich schwer, in der Normandie schlank zu bleiben.
Sagen wir mal so, wer schlank bleiben will, der sollte keinen Urlaub in der Normandie machen. Das habe ich jetzt schon verstanden. Aber kriegt man denn so ein Menü in der Normandie überhaupt runter, wenn das alles so richtig schwer daherkommt?
Ja, das ist in der Tat ein Problem. Aber dafür haben sich die normannischen Hausfrauen einen extra Trick einfallen lassen.
Pour digérer le tout, je vous ai proposé un trou normand.
Zur besseren Verdauung dann ein trou normand, also ein Gläschen Calvados zwischendurch, um Raum zu schaffen für den Nachtisch. Der ist dann klassischerweise ein Apfelkuchen mit Crème fraîche.
Aux pommes avec un petit peu de crème fraîche.
Also ein Apfelkuchen mit Crème fraîche. Jetzt kriegen wir aber wirklich langsam Hunger. Jetzt sind wir schon bei der Nachspeise.
Also Heike, ich könnte dir einen Apfel anbieten, allerdings nicht aus der Normandie, sondern natürlich hier frisch, wie sich das gehört, aus der Region, hier bei uns aus dem Rheinland. Aber bevor wir weiter vom Essen reden, besuchen wir die an Bourbeau vielleicht gleich mal lieber in ihrem hübschen Fachwerkhaus im P-Doge. Die ist nämlich nicht nur passionierte Köchin, sondern auch Gastgeberin aus Leidenschaft.
Doch, reisen wir natürlich gleich gerne hin in Domradio Reisen. Bis hier erstmal vielen Dank an Hilde Regeneter.
Gerne.
In Domradio Reisen sind wir ja heute unterwegs in der Normandie. Und wer in der Normandie rumreist, der muss natürlich auch irgendwo übernachten und hat dann die Wahl zwischen vielen schönen Hotels, großen und kleinen, einfacheren und edleren. Für jeden Geldbeutel ist da wirklich was dabei. Wer aber Lust hat, Land und Leute so ein bisschen privater kennenzulernen, der sollte vielleicht mal darüber nachdenken, sich in einem sogenannten Chambre d'hôte einzuquartieren, einem Gästezimmer. Das ist ein Zimmer, das entweder im Haus des Gastgebers liegt oder nahe dran. Die Zahl der Zimmer ist auf höchstens 5 begrenzt, die der Gäste auf maximal 15. Der Vorteil dabei, Gast und Gastgeber und auch die Gäste untereinander natürlich, die haben viel mehr miteinander zu tun und kommen viel leichter ins Gespräch als in einem Hotel. Eine Idee, die Anne Bourbeau so gut gefallen hat, dass sie heute selbst Chambre d'hôte vermietet.
Ich heiße Anne, ich stamme eigentlich aus Paris und habe schon immer davon geträumt, auf dem Land zu leben. Und nach einer Karriere im Bereich Kommunikation bin ich mit meinen Koffern in die Normandie gekommen. Erst hatte ich hier einen Zweitwohnsitz und später habe ich daraus mein Gästehaus gemacht.
Und das Ganze aus einem alten Bauernhof aus dem 17. Jahrhundert, einem typisch normannischen Fachwerkbau mit wunderbarem Blick auf das Tal der Auge.
Il y avait un autre bâtiment qui était une grange à vaches.
In dem ehemaligen Kuhstall habe ich 4 kleine Apartments eingerichtet mit jeweils einem kleinen Garten und einer Terrasse für meine Gäste. An meinen Wohnbereich schließt sich das Gebäude der ehemaligen Presse an. Das habe ich zu einem Wohnzimmer umgebaut, in dem ich am Tisch Platz für bis zu 20 Personen habe.
Chambre d'hôte, also Gästezimmer, nennt sich diese Form der Unterkunft in Frankreich. Und sie ist überaus beliebt. Warum? Gastgeberin Anne Bourbeau erklärt es so.
Zwischen einem Chambre d'hôte und einem Hotelzimmer besteht ein großer Unterschied. In einem Hotel sind die Gäste Kunden. In einem Chambre d'hôte sind sie Freunde. Der persönliche Kontakt mit den Besitzern, der gehört ganz selbstverständlich dazu. Sie erzählen gern etwas über die Region, geben Tipps in Sachen Ausflugsziele oder Restaurants. Das Verhältnis ist also viel herzlicher als in einem Hotel.
Das gefällt an, die mit ihrem Zwergschnauzer Lulu sonst ganz alleine in dem großen Haus mit dem großen Garten wäre.
Ich liebe es, so viele und so unterschiedliche Leute zu treffen. Und was gibt es Schöneres, als sich bei einem gemeinsamen Abendessen oder einem Glas Cidre mit ihnen auszutauschen?
Damit sich ihre Gäste auch wirklich wohlfühlen, kocht Anne selbst. Auf Wunsch gern Spezialitäten aus der Normandie. Sie hegt und pflegt den bunten Garten mit seinen Obstbäumen und Blumenbeeten und sie bietet auch besondere Dienste an.
Ich propose différents services aux jeunes couples qui ont des enfants. Je leur fournis une babysitter.
Für die Eltern organisiere ich Babysitter und Senioren biete ich ein Komplettpaket an. Ich hole sie vom Bahnhof ab, kümmere mich um ihre Verpflegung und esse gemeinsam mit ihnen. Gleichzeitig können sie sich in ihrem Apartment wie zu Hause fühlen und ich mache auf Wunsch kleine Exkursionen in die Umgebung mit ihnen.
In eine Umgebung, die Anne Bourbeau für die schönste Region der Normandie hält. Aber da sei sie sicher voreingenommen, sagt sie und lacht.
Was den besonderen Charme des P-Doge ausmacht, ist seine liebliche Landschaft. Sehr hügelig, unverfälscht und das ganze Jahr über belebt, weil überall Pferde und Kühe weiden. Glücklicherweise sind auch die allermeisten alten Gebäude erhalten, die alten Fachwerkhöfe. viele von ihnen von Parisern restauriert. Es ist also eine Region, die ihre Seele nicht verloren hat.
Durch diese seelenvolle Landschaft macht sie selbst oft ausgedehnte Spaziergänge durch grüne Täler und lichte Wälder, immer wieder auch vorbei an hübschen Herrenhäusern, die hier in der Gegend oft den Charakter kleiner Landschlösser haben. Heimweh nach Paris, sagt Anne, hat sie überhaupt nicht. Sie ist heute da, wo sie schon immer hingewollt hat.
Es war ein weiter Weg bis hier. Ich musste mich ganz reinhängen in diese Restaurierung. Ich musste auch viele Risiken eingehen, Kredite aufnehmen, ohne wirklich zu wissen, ob ich sie jemals abbezahlen könnte. Und eben arbeiten, arbeiten, arbeiten. Aber meine Gäste sagen mir, es hat sich gelohnt.
Ja, gelohnt hat er sich auf jeden Fall der Besuch bei Anne Bourbeau in ihrem Gästehaus Le Petit Matin Bleu, die kleinen blauen Morgen. Sehr poetisch findet meine Kollegin Hilde Regeliter nicht nur der Name, sondern auch das Haus. Und vom kleinen Örtchen Saint-Marguerite de Viette mitten im herrlichen Pays d'Auge gelegen, hat sie auch einen Ausflug an die Küste unternommen, ins malerische Hafenstädtchen Honfleur. Da, wo die Seine als breiter Strom in den Ärmelkanal mündet, da liegt die pittoreske Hafenstadt Honfleur. Jahrhundertelang hatten hier Fischer und Kleinbürger ihr Dasein gefristet und da stieg Honfleur im 19. Jahrhundert zu einem wahren Zentrum der Künste auf. Eugène Boudin wurde hier geboren und machte als Maler der Küstenlandschaft Karriere. Schon bald sammelten sich andere Maler um ihn. Courbet, Monet, Renoir und Cézanne trafen sich hier in der Ferme Saint-Simon an der alten Farm, die als Geburtsort des Impressionismus in die Kunstgeschichte eingegangen ist. Aber auch ein großer Musiker stammt aus Honfleur, auch er ein Kind des ausgehenden 19. Jahrhunderts und des beginnenden 20. Jahrhunderts. Sein Name: Erik Satie.
Erik Satie lässt sich nur sehr schwer einordnen. Er war ein Einzelgänger, der zugleich Gesellschaft brauchte. Er hat eigentlich sein ganzes Leben lang allein gelebt. Dabei war er ständig in Bewegung und immer wieder Teil von Avantgarde-Gruppen. Er war extrem zurückgezogen, gleichzeitig aber komplett ins kulturelle Leben integriert. Alles an ihm war ambivalent.
Anne-Marie Bergeret, Direktorin der Museen von Honfleur. Hier in der normannischen Hafenstadt an der Seine-Mündung wurde der Komponist und Pianist Erik Satie am 17. Mai 1866 geboren, in einem kleinen Fachwerkhaus. Und seit dem Jahr 1998 versuchen sie hier im Geburtshaus, das heute Maison Satie heißt, etwas von seinem komplexen Charakter und seiner komplexen Kunst zu vermitteln.
Wir sind kein Museum im engeren Sinne, sondern eher eine Folge xenografierter Räume. Räume also, die von der Persönlichkeit Satie's erzählen, seinem Werk und seinen Freunden.
Und zwar anhand von vielen kleinen Inszenierungen. In mehreren Zimmern, die der Besucher durchschreitet. Eines dieser Zimmer heißt Leçon de Piano, Klavierstunde.
Hier steht ein Klavier im Mittelpunkt. Raum und Piano sind ganz in Weiß. Und die Tasten bewegen sich von allein. Das Instrument spielt wie von Geisterhand. Das erzeugt die Illusion, dass der Künstler da ist, ohne dass er wirklich da ist. Die Melodien, die das Klavier spielt, stehen für ganz unterschiedliche Schaffensperioden Satie's. Zum Beispiel die Musique d'Ameublement, die Möbelmusik.
Denn schon vor der Erfindung des Radios erfand Erik Satie die Hintergrundmusik. Musik, die sich in einem Raum befinden sollte, wie ein Tisch, ein Stuhl oder ein Bett.
Und dann sind da seine Kabarettstücke oder das, was man eigentlich am häufigsten von Erik Satie hört, die Gymnopédie und die Gnossienne.
Ein besonders kleines Zimmerchen ist mit Placard betitelt, der Wandschrank.
Ja, das erinnert an die Enge seiner winzigen Wohnung in Paris, die er ja auch als Wandschrank bezeichnet hat, weil sie wirklich so klitzeklein war. Da stapeln sich Klaviernoten und Zeitungen, ein Wirrwarr aus verschiedensten Krimskrams und Gegenständen. Und das alles steht für den etwas bizarren Charakter, den er ja nun mal hatte.
Die Besucher werden von automatisierten Audioguides durchs Haus geleitet, die sie in die jeweilige Situation versetzen, mit geflüsterten und rezitierten Erklärungen, Gedankensplittern und Satie-Zitaten.
Les salles, ce sont des coquilles.
Unsere Räume sind wie leere Schneckenhäuser. Erst die Stimmen im Ohr erschließen sie. Zum Beispiel diese zweigeteilte Szenerie. Zum einen stellt sie ein religiöses Ambiente dar, zum anderen eine Bar. Das spiegelt einmal mehr Satis Ambivalenz. Eine Zeit lang folgte er dem esoterischen Kreis der Rosenkreuzer, verschrieb sich einer sehr speziellen Spiritualität. Gleichzeitig verkehrte er aber in höchst frivolen Kabarettkreisen. Wer nur Raum sieht, versteht nichts. Aber die Audioguides erschließen alles. Es ist also gerade diese Kombination von Audio und visuellen Elementen, die Satis Welt aufleben lassen.
Eine Welt, in der es keine Grenzen gab zwischen den einzelnen Kunstgenres. Erik Satie war niemals nur an Musik interessiert.
In den Milieus, in denen er verkehrte, hat er auch viele Maler, Zeichner und Karikaturisten getroffen. Das hat ihn auch beeinflusst. Allein seine Signatur war sehr künstlerisch. Und er hat immer gezeichnet, auf ganz kleine Papiere, Gegenstände, die es gar nicht gibt. Einige dieser Zeichnungen zeigen wir hier, kombiniert mit den sogenannten unspielbaren Instrumenten, die er erfunden hat. Und er hat auch geschrieben. Seine Briefe zum Beispiel sind kleine literarische Werke. Auch sie ein bisschen verrückt.
Genau wie die Ausstellung in den Maisons Satie. Eine Ausstellung, die atmosphärisch erahnen lässt, wie Erik Satie getickt haben muss. Dazu noch einmal die Direktorin Anne-Marie Bergeret.
Man sagt, dass seine Werke einen surrealistischen Einschlag haben. Er stand im Kontakt mit den künstlerischen Bewegungen seiner Zeit, den Kubisten, den Surrealisten und den Dadaisten. Er war in der Hinsicht ganz ein Kind seiner Zeit, des beginnenden 20. Jahrhunderts. Les plus importants de ce début du 20e siècle.
Ja, so klingt Erik Satie, und eine Vorstellung von seinem Leben, seiner Person und seinem Werk, die bekommen Besucher eben in den szenografierten Räumen der Maison Satie. Hilde Regeneter war da, und auf der Rückfahrt Richtung Paris, da hat sie Halt gemacht in einem anderen Künstlerhaus, einem Haus, das besonders auch durch seine Gärten berühmt geworden ist. Und wir gehen von Domradio Reisen in das Haus von Claude Monet in Giverny. Ja, auch unsere Sehnsuchtsmusik kommt natürlich heute aus der Normandie, genauer gesagt aus dem Département Calvados. Ungefähr 100.000 Menschen leben in der Stadt Caen, und eine von ihnen ist Melanie Pain. Nachdem sie ein paar Jahre als Webdesignerin gearbeitet hatte, da wurde sie von den Machern des Musikprojekts Nouvelle Vague entdeckt, das einfache Konzept. Man nehme Songs aus den 80er Jahren, damals von schrammelnden Gitarren oder jaulenden Synthesizern getragen, und verarbeite sie in gefällige, seicht dahinfließende Hintergrundmusik mit lockeren Rhythmen und verführerischen Frauenstimmen. Und eine dieser Stimmen gehört eben Melanie Pain aus Caen. Wir hören jetzt ihren Son de Rejelet verstimmt.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Petite chérie ne veut pas ce soir.
In Domradio Reisen sind wir ja heute unterwegs in der Normandie, und da geht es gleich um den Aspekt, wie Landschaften künstlerisch inspirierend wirken können. Und da wir zur Apfelblüte in der Normandie unterwegs sind, haben wir mal ein Gedicht herausgesucht von der deutschen Lyrikerin Hilde Domin. Und da heißt es: Apfelblütenworte, rosa und weiße Worte, die der Wind lautlos davonträgt. Vertraue dich dem Obstbaum an, wenn dir ein Unrecht geschieht. Lerne zu schweigen in der rosa und weißen Sprache. Ja, schöne Worte, die sie da zu Papier gebracht hat, Hilde Domin, und wie man Landschaftseindrücke auf die Leinwand bringt. Darum geht es gleich hier bei uns in Domradio Reisen. Ja, wer kennt sie nicht? Claude Monets wunderbare Seerosenbilder. Zarte, rosafarbene Seerosenblüten auf grünem Blatt, auf sattblauem Wasser, darüber das flimmernde Blattwerk einer Trauerweide. Bewundern können Kunstliebhaber die großformigen Ölgemälde heute in der Orangerie in Paris. Sehen, wo sie entstanden sind, das können sie in einem paar hundert Seelendorf am Rande der Normandie. Und wer aus dem Normandie-Urlaub vielleicht mal zurück Richtung Hauptstadt fährt, zum Beispiel um da einen Zug oder ein Flugzeug zu nehmen, der sollte unbedingt einen Stopp in der Giverny einlegen, denn hier führen heute Haus und Gärten des Impressionisten sehr anschaulich vor Augen, wie Claude Monet damals gelebt und gearbeitet hat.
Wir sind hier in Giverny, in Monets Dorf, und stehen jetzt auf der Terrasse direkt vor dem Haus, das er 1883 gemietet hat. Er ist hier am 30. April eingezogen, am Todestag seines Malerkollegen Manet. Und er ist 43 Jahre lang hier wohnen geblieben. Sein Leben bestand aus 43 Jahren vor Giverny und 43 Jahren in Giverny.
Und mit Monets ganzem Leben hat sich Michel de Decker befasst. Er hat eine Biografie des großen Malers geschrieben und dafür viel im Haus des Meisters recherchiert. So hat er miterlebt, wie die Monet-Stiftung Gebäude und Gärten seit den späten 1970ern wieder instand setzen ließ und sie langsam zur Touristenattraktion machte, die sie heute sind. In den Zimmern ist es ein bisschen so, als sei Monet nur mal kurz vor die Tür gegangen.
Wenn Monet zurückkäme, fände er in seinem Esszimmer nichts verändert. Es ist immer noch alles in Gelb gehalten. Die Tongefäße stehen über dem Kamin wie damals, das Geschirr noch immer im Schrank. Er wäre wirklich wieder bei sich zu Hause, denn dieses Zimmer ist genau so, wie es damals bis zu seinem Tod im Jahr 1926 war.
Ein freundlicher, lichtdurchfluteter Raum, ganz in Gelb, im Gegensatz zur blauen Küche. Aber Michel de Decker geht jetzt ins Obergeschoss.
Das hier war Monets Arbeitszimmer. Hier stehen noch sein Bett, sein Schrank und sein Schreibtisch. Und die Bilder an der Wand, die hat er dort selbst aufgehängt. Hier hat Monet also während 43 Jahren geschlafen. Und hier ist er Ende 1926 auch gestorben. Seine Stieftochter Blanche ließ extra Georges Clemenceau aus Paris rufen und am 5. Dezember ist Monet dann in den Armen seines Freundes verstorben.
Denn mit dem französischen Ministerpräsidenten Georges Clemenceau pflegte Monet eine enge Männerfreundschaft. Auch beim Entstehungsprozess der berühmten Seerosenbilder spielte Clemenceau eine wichtige Rolle.
Am Ende des 19. Jahrhunderts beschloss Monet, seinen Seerosenteich zu malen und die monumentalen Gemälde dem französischen Staat zu schenken, seinem Freund Clemenceau. Und dafür brauchte er ein riesiges neues Atelier, denn wir sprechen hier von teils 5 Meter hohen Bildern. Die passen natürlich in so ein kleines Atelier nicht rein. Und so baute er dieses Riesenatelier, in dem er dann bis 1926 malen sollte.
Und zwar unter großen Qualen, denn Claude Monet litt zu dieser Zeit schon unter grauem Star. Er war fast erblindet, musste seine Farbtuben markieren, weil er Rot und Grün, Blau und Gelb nicht mehr auseinanderhalten konnte.
Monet sagte, ich male wie ein Greis. Wenn er freitagabends Bilanz seiner wöchentlichen Arbeit zog, kam es oft vor, dass er seine Bilder mit einem Messer zerstörte und dann verbrannte. Manchmal kam dann Clemenceau dazu und versuchte, ihn zu beschwichtigen. Hört doch auf, das ist gut, es ist gelungen. Clemenceau hat ihn schließlich auch überredet, sich einer Star-Operation zu unterziehen. Dadurch konnte er wieder etwas besser sehen und hat es am Ende doch geschafft, die wunderbaren Seerosenbilder zu vollenden.
Für diese wunderbaren Bilder fand Clemenceau einen wunderbaren Raum in der Orangerie in Paris, wo sie bis heute in ihrer ganzen Pracht zu sehen sind. Entstanden sind sie aber eben hier in Giverny, wo sich Monet nicht nur einen bunten Blumengarten angelegt hatte, sondern auch einen Wassergarten mit einem Teich voller Seerosen, an dem er dann stundenlang mit Pinsel und Palette in der Hand arbeitete.
Von Anfang Juni bis in den Oktober hinein blühen diese Seerosen. Und das ist wirklich wunderbar anzusehen. Ursprünglich war dieses Stück Land Sumpfgebiet. Monet hat daraus seinen Teich angelegt und sich dabei von japanischen Drucken inspirieren lassen. Er hatte eine große Sammlung solcher japanischer Drucke. Und die Brücken hier und der Bambuswald, das mutet schon sehr japanisch an. Der Garten drüben, das ist ein französischer Garten mit geraden Linien. Der Wassergarten hier, der ist eher östlich inspiriert.
Ambeline Lemaître führt Besucher durch Monets üppige Gärten. Im Laufe der Jahreszeiten verwandeln diese sich, sehen immer anders aus. Der Wassergarten erstrahlt im Frühling im zarten Lila der Glycinien. Im Sommer steht er ganz im Zeichen der Seerosenblüte. Im Blumengarten direkt am Haus blühen erst die Tulpen, dann die Rosen und schließlich die Sonnenblumen. Alles genau aufeinander abgestimmt.
Als sie in den 1980er Jahren das Haus und den Garten wieder instand setzten, da haben sie bei Monets Pariser Blumen- und Samenhändler die exakten Pläne seiner Beete entdeckt und konnten so die Beete heute nach dem gleichen Plan bepflanzen, wie das Monet damals getan hatte.
Übrigens zum Unverständnis der Dorfbewohner. Die fanden den Maler mit dem langen Rauschebart ohnehin komisch und sie sahen partout nicht ein, warum jemand Blumenbeete anlegt, anstatt nützliches Gemüse anzubauen. Und weil er auf ihr Grüßen hin offenbar stets mit einem unfreundlichen Brummen antwortete, nannten sie ihn schlicht L'Ours, der Bär. Trotzdem wollte Monet, der in Paris geboren und in der Hafenstadt Le Havre aufgewachsen war, nie mehr weg aus dem kleinen Ort in der Normandie.
Warum war die Normandie so wichtig für ihn? Monet hatte auch mal in Südfrankreich gemalt, aber er kam unzufrieden zurück und sagte, ich will da nie wieder hin. Der Himmel dort hat so ein metallisches Blau. Unterdessen gab es in der Normandie immer wunderbare Wolken und ständig wechselndes Licht. Wolken malen, das hat er übrigens von Eugène Boudin gelernt. Der hatte ihn zu sich gerufen, ihm gesagt, komm, male Wolken hier am Meer. Und Monet sagte über seinen Lehrer Boudin, der malt Wolken, so wie ein Mann die Schulter seiner Geliebten streichelt.
Ganz schön poetisch, der gute alte Monet. Und wie wunderschön und durchaus poetisch die Wolken am Himmel von Giverny vorbeiziehen, auch über Haus und Garten von Claude Monet hinweg. Das hat sich meine Kollegin Hilde Regeneter vor Ort angeguckt. Sie ist zwischen blühenden Beeten umherspaziert, hat die Brücke aus Monets Bildern im Wassergarten wiedererkannt und sich die vielen netten Details im ehemaligen Wohnhaus angeguckt. Haus und Gärten sind vom 29. März bis zum 1. November jeden Tag geöffnet und zwar jeweils von 9.30 Uhr bis 18 Uhr. Wir waren ja heute in der Normandie unterwegs und da gibt es ja viele Leute, die sagen, ja, schön, würde ich gerne mal hinfahren, aber ich spreche ja gar kein Französisch. Ja, für alle die gibt es bald schon Abhilfe, denn egal ob beim nächsten Normandie-Urlaub, dem Trip nach Italien oder Thailand, da haben wir vielleicht demnächst einen Ohrstöpsel im Gepäck, der übersetzt dann live. Ein Start-up-Unternehmen plant nämlich so einen kleinen Stöpsel-Live-Übersetzer in elektronischer Form und das funktioniert dann so, man steckt sich den Knopf ins Ohr, der ist dann per Bluetooth mit dem Smartphone verbunden. Die Spracherkennung und die Übersetzung wird dann in Echtzeit von einem Cloud-Dienst im Internet übernommen. Beide Gesprächspartner müssen dann einen solchen Knopf im Ohr haben und starten soll der Service mit den Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch. Ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen, wie es gehen soll, wenn da ein realer Mensch und ein Knopf im Ohr gleichzeitig auf einen einreden. Muss man mal ausprobieren, wenn es soweit ist. Und solange reden wir einfach weiter mit Händen und Füßen. Hat ja bisher auch geklappt. Ja, und das war's auch schon wieder von Domradio Reisen. Ich sag Ihnen natürlich noch, wie es nächste Woche weitergeht, wo wir da hinreisen. Das hat ein bisschen was zu tun mit dem Katholikentag, der ja diese Woche in Leipzig stattfindet. Und da geht es ja auch darum, sich einzumischen, neue Impulse zu geben und vielleicht was in Gang zu bringen. Und deshalb gucken wir in der nächsten Woche mal in den Osten der Republik und gucken mal, was da generell so in Gang gekommen ist in Sachen Reisen und Tourismus. Wir stellen Ihnen blühende Landschaften in Ostdeutschland vor, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind unterwegs in Duftgärten und bei der Landesgartenschau in Eutin. Und bis dahin sage ich jetzt erstmal Tschüss und danke fürs Mitreisen. Mein Name ist Heike Sikuni.